herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Spielverlagerung.de Podcasts. Was haben Sabine Heinrich, Oberbürgermeister Ulrich Sierau, Ralf Rangnick, Sportpsychologe Werner Mickler und der Vorsitzende des Schalker Fanclubverbandes gemeinsam? Sie wurden alle zum Finale interviewt und haben alle ihre total Expertenmeinung abgegeben. Wir werden das jetzt auch tun, und zwar mit Martin Rafelt.
Hey!
Und René Maric.
Hallo!
Meint ihr, ihr fühlt euch dem Druck gewachsen, mit solchen Legenden, Fußballlegenden wie Sabine Heinrich mithalten zu können, was eure Meinung angeht?
Ja, also, was heißt hier Druck? Wir müssen einfach einen seriösen Podcast machen, wir müssen hart arbeiten, wir müssen auf die Defensivstandards aufpassen. Und ich habe mir jetzt eine extra kurze Hose angezogen, um positiven Druck zu entfachen, und ich denke, wir werden den Podcast schaukeln.
Ich habe Boxershorts an. Reicht das? Das ist seriös genug?
Nee. Ich hoffe, du hast doch irgendwas über dem Boxershorts oder darunter.
Ja, dein Gesprächspartner hatten mehr an, aber ob sie auch so viel zu sagen hatten, ist die andere Frage. Ich denke, wir fangen mit dem wohl aktuellsten Thema an. Gestern ist bekannt geworden, dass Mario Götze das Finale nicht spielen kann. Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Dortmunder Mannschaft, Martin?
Tobi, das war schon vorgestern.
Ja, das sieht man mal. Ich war komplett im Tunnel die letzte Woche. Ich habe auch erst heute Morgen erfahren, dass Götze nicht spielen kann. Genauso wenig, wie ich in der Vorbereitung dieses Podcasts erfahren habe, dass Mats Hummels angeschlagen ist, weil ich einfach die gesamte Woche mit diesem Ballnah-Magazin zu tun hatte.
Ihr seht, wir reiben uns auf
für euch.
Die Arbeit. Was der Ausfall von Götze bedeutet, war jetzt, glaube ich, deine Frage, bedeutet, dass die Zehnerposition bei Dortmund vakant ist. Und dass der technisch beschlagenste Spieler, der sich am stärksten aus engen Situationen befreien kann, der letztendlich im Angriffsdrittel die größte Kreativzentrale von Dortmund ist, dass der Spieler ausfällt und ersetzt werden muss. Und aber Dortmund hat durchaus Varianten. Man hat jetzt schon, also ich hatte sowieso damit gerechnet, dass möglicherweise Götze für das Finale auf den Flügel gestellt wird, was jetzt ja schon ein paar Mal gemacht, nee, also wurde nicht ein paar Mal gemacht, wurde einmal gemacht gegen Fürth, aber in Verbindung eben damit, dass dort das erste Mal Şahin hinter Gündogan eingesetzt wurde, also Gündogan als Zehner, als zurückfallender Zehner, so dass Dortmund in dem Moment zwei Aufbauspieler hatte. Ich habe das Thema jetzt in 5 Artikeln durchgekaut, irgendwie kann man alles nachlesen. Und dementsprechend Dortmund ein Aufbauspieler mehr, schwerer zu pressen, grundlegend bessere und fluidere Ballzirkulation, und das halte ich für potenziell eine wichtige Option, und die wird dadurch jetzt natürlich nochmal deutlich wahrscheinlicher. Alternative ist, dass Marco Reus auf die Zehnerposition geht. Das wäre durchaus auch interessant, glaube ich, weil eben Bayern ja gerade im Gegenpressing so sehr, sehr in Mannorientierungen geht, und wenn es darum geht, sich 1-gegen-1 durchzusetzen, ist natürlich Reus der durchschlagskräftigere, athletischere Spieler als Götze. Und ich glaube, das wäre durchaus auch eine Variante, zumal Reus immer mal so eine im Defensivspiel zwar im Abdecken der Passwege nicht ganz so top ist wie andere Spieler bei Dortmund, gerade im Vergleich zu Gündogan, aber hat immer mal mit seinem genialen Timing und individualtaktischen Gespür, hat er immer mal wieder so eine herausragende Balleroberung drin, wie dass er einfach Luka Modric von hinten den Ball wegnimmt. Das geht eigentlich gar nicht, aber der macht das dann zweimal gegen Real, und das sowas könnte vielleicht auch einen entscheidenden Konter bedeuten, deswegen zwei interessante Varianten eigentlich durch Götzes Ausfall.
Ich persönlich habe ja... Denkst du vielleicht, dass Reus auch der bessere Zehner gegen Bayern jetzt spezifisch ist? Also eben wegen dieses Pressings vielleicht gegen Martinez und Schweinsteiger, dass er da bessere Möglichkeiten hat als Götze, um da wirklich Druck zu entfachen? Besonders wenn man vielleicht ein bisschen tiefer und ein bisschen klarer mit einem 4-4-1-1, 4-2-3-1 spielen lässt?
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen, dass er da vielleicht sogar wirklich die bessere Alternative ist als Götze, ein bisschen eben, er geht einfach irgendwie kräftiger in die Zweikämpfe. Das klingt ja, doof, genau. Klingt jetzt ein bisschen populistisch, aber ist halt so. Ich denke, das könnten ziemlich cooler Faktor werden. Vielleicht, wenn man wirklich in einem 4-4-1-1 als Variante des 4-5-1 statt des 4-4-2 spielt, glaube ich, könnte man das ziemlich cool umsetzen.
Ja, glaube ich auch.
Ist ich persönlich,
eine Möglichkeit.
Ich persönlich bin aber eigentlich davon ausgegangen, dass der BVB mir wieder das 4-5-1 auspackt. Oder ist das unwahrscheinlich?
Es wurde in der Liga nicht gespielt. Allerdings spielten da bei Bayern auch Gustavo, Timoschuk und Pizarro. Das heißt, anstatt drei Spielmacher oder zuletzt zwei Spielmachern hatte Bayern keinen Spielmacher. Von daher ist das in dem Moment nicht unbedingt der Vergleichswert. Darüber hinaus hat Dortmund aber jetzt in der gesamten Rückrunde, lass mich nicht lügen, kein einziges Mal 4-1 gespielt.
Naja, doch, gegen die Bayern im Pokal.
Die Bayern im Pokal, aber auch abgesehen von dem Spiel dann gar nicht mehr. Deswegen bin ich mir irgendwie nicht so richtig sicher, ob es noch eine Variante ist. Ich habe momentan den Eindruck, also das 4-2-3-1 hat sich im Vergleich zur Hinrunde ein bisschen weiterentwickelt. Das ganze Spiel ist noch ein bisschen antizipativer, vorausschauender, dynamischer geworden und gerade dieser Dynamikfaktor, dass es ein bisschen anpassungsfähiger ist und noch zugreifender. So.
Gab es nicht ein Spiel, wo im Pressing die Mittelstürmer ein bisschen breiter gespielt haben? Also in so einem 4-4-2, 4-2-3-1, aber
das
breiter?
Das war in der Vorbereitung bloß. Das wurde dann nicht...
Das war nur in der Vorbereitung, okay.
Das wurde dann nicht...
Also denkst du nicht, dass das jetzt irgendwie so eine überraschende Möglichkeit sein könnte?
Weiß ich nicht. Ich hab das im Nachhinein so... Also ich muss kurz erklären, was gemeint ist. In der Vorbereitung hat Dortmund ein paar Spiele so gespielt, dass sie quasi so eine Art 4-4-0-2 gespielt haben mit den beiden Stürmern relativ breit nebeneinander und dann viel Distanz zwischen Sturm und Mittelfeld und der Raum dazwischen wurde sehr dynamisch und frühzeitig besetzt. Ich habe das war interessant, war gut anzusehen, aber relativ unkompakt und wahrscheinlich auf Dauer nicht so stabil. Ich weiß nicht, ob es eventuell trotzdem eine Variante sein könnte. Ich hatte es im Nachhinein jetzt so interpretiert, dass das im Grunde Trainingseinheiten waren, mit denen quasi das vorausschauende Zusammenschieben und Auseinanderschieben im Mittelfeld trainiert
werden. Zusammenziehen, ja. Ich hätte mir gedacht, das wäre vielleicht interessant, wenn man es eben nicht in diesem 4-4-2, sondern so eine Art 4-1-3-2 spielen lässt. Ein bisschen kompakter, ein bisschen verändert von der breiten Staffel, dass man einfach in diesem Raum, wo man sich zusammenzieht, mehr duckend macht. Ich fände das vielleicht auch ganz interessant, wenn man quasi den Innenverteidiger sowieso nur lässt und eben also so diese, ist quasi ein 4-1-3-2-0 so quasi, mit beiden Mittelstürmern. Das wäre vielleicht interessant, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das spielen lässt. Das wäre ein schöner Gedanke.
Gehen wir mal davon aus, dass beide Mannschaften tatsächlich mit ihrem Standardsystem spielen. Was für eine Spieldynamik erwartest du, René? Wird es ein schnelles Spiel oder wird es ein intensives Spiel im Mittelfeld? Was erwartest du von der Spieldynamik?
Nee, also Bayern stellt sich hinten ein, Dortmund Ballbesitz natürlich. Ja, also ganz ehrlich, ich kann mir eigentlich sehr viele Sachen vorstellen. Das Wahrscheinlichste ist eben dieses Bayern mit mehr Ballbesitz, aber ein bisschen fehlende Durchschlagskraft nach vorne, aber dennoch relativ stabil. Es könnte auch sein, dass Dortmund sehr stark presst und dann quasi besser ist. Es könnte aber auch sein, dass Bayern mit sehr viel Fluidität und vielleicht auch durch ein frühes Tor oder sonst was oder durch Müller und Dortmund über wie vorne, die sehr fluide spielen, Martina Schweinsteiger in der Mitte, dass die vielleicht mehr Durchschlagskraft entfalten. Es hängt auch davon ab, wer jetzt spielt. Also wenn Schachin spielen würde, Gündogan auf der 10, das fände ich sehr interessant. Könnte ich mir vorstellen, dass Bayern sehr viel an der Grenze zum zweiten Spielfeldtitel den Ball zirkulieren lässt, dass Ribéry sehr, sehr fluide spielt, dass eben vielleicht Dortmund eine sehr, sehr gute Spielweise dagegen findet, wie sie das jetzt machen, ob das jetzt durch eine Manndeckung passiert, eine Mannorientierung, das muss man sehen. Ich fände es auch interessant, wenn man quasi ja so eine Art 4-2-3-1, 4-1-4-1 spielen lässt und man quasi Schweinsteiger stärker abdeckt und weil sie das sehr gerne mit dem Herausrücken machen. Durch solche Sachen und nicht durch so eine Mannorientierung. Ist also wirklich schwer zu sagen, kann alles passieren. Was denkst du, Martin?
Ja. es gibt einfach echt extrem viele Möglichkeiten. So. Allein durch die verschiedenen Varianten, die Dortmund jetzt hat, dann stellt sich im Resultat die Grundüberlegung, ob Dortmund denn versucht mitzuspielen. Okay. Nee, aber also ich bleib dabei, dass für mich der erstmal, dass der unsicherste und möglicherweise entscheidendste und interessanteste Punkt der ist, ob Dortmund mitspielt oder ob sie auf Konter setzen. Also wenn ich glaube, das wird man auch wahrscheinlich direkt an der Personalentscheidung ablesen können. Wenn ein Reus als Zehner auftritt, kann man wohl sagen, sie gehen auf den Umschaltmoment und attackieren dann hauptsächlich bei eigenem Ballbesitz, greifen dann irgendwann zum zweiten Ball, weil sie dann Bayerns Pressing eher nicht ausgespielt kriegen. Und wenn Gündogan als Zehner spielt, dann wird er weit zurückfallen und dann wird man versuchen, glaube ich, Bayern irgendwie im eigenen Spielaufbau auch knacken zu können. Und je nachdem, welche Variante man da wählt, wird das Spiel eine andere Gestalt annehmen. Was denkst du denn, wovor hättest du jetzt mehr Schiss, so als Bayern-Fan?
Schiss?
Ja.
Von einem, entweder von einem hohen Mittelfeld-Pressing oder von einem hohen Abwehr-Pressing. Ja. Şahin, Gündoğan als tiefer Zehner, Bender und dann Kuba und Reus, vielleicht sogar, ja gut, Lewandowski wird da sicher nicht draußen, dass wenn man sich wirklich nur aufs Umschaltspiel konzentriert, das ist vielleicht wirklich interessant, dass man Reus vorne spielen lässt und dann quasi mit Großkreuz und Kuba.
Also ohne Lewandowski, habe ich das richtig verstanden?
Ja, es wäre eine interessante Möglichkeit, dass man quasi mit diesen vier Spielern vorne und den Außenverteidigern wirklich extrem viel Räume überladen kann und sehr, sehr schnell und sehr gut kontern kann, auch bei guter defensiver Stabilität, aber ich glaube nicht, dass man Lewandowski hier wegtut, weil er hat auch andere Qualitäten, ja.
Wäre allerdings die defensiv stärkste Formation, wäre eigentlich schon ganz interessant. Was ich mir gedacht habe, ist, dass eventuell Reus und Lewandowski vielleicht gar nicht durchgängig, sondern vielleicht mal ab und zu die Position tauschen könnten, dass Lewandowski den etwas leitenderen Zehner im Pressing gibt und Reus die Sprintspitze, die Bayerns Verteidiger und Sechser unter Druck setzt und vor allem dann im Umschaltmoment, damit Lewandowski gegebenenfalls zwischen den Linien die Bälle behaupten kann und man dann mit Reus einen hat, der die Dinger, also der halt Boateng und Dante im Sprintduell gewachsen ist, weil Lewandowski gegen Bayern eigentlich im Behaupten der Bälle oft sehr große Probleme hat gegen Boateng und Dante. Und deswegen wäre es eigentlich interessant, den mal auf die Sechser zu ziehen. Gerade wenn Schweinsteiger gegen Lewandowski ins Luftduell muss, dann sehe Lewandowski sicherlich besser aus, als wenn er gegen Boateng ran muss. Und Reus wiederum könnte mit seiner Geschwindigkeit dann für Überraschungen sorgen. Das wäre eigentlich mal aus dem laufenden Spiel heraus ein interessanter Rollentausch, der relativ unkompliziert funktionieren würde. Reus ist das Konterspiel als Mittelstürmer gewohnt. Lewandowski hat immer wieder Phasen als Zehner gespielt und kommt da gut zurecht. Das wäre eine interessante Variation, glaube ich.
Ist auch sehr intelligent im Pressing und auch körperlich stark. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich es in einer Analyse geschrieben habe oder bei uns in den privaten Chats, dass ich eben auch Lewandowski eben in diesem 4-2-3-1 als Zehner quasi gut sehen könnte oder auch gar als 8er-10er in einem 4-1-3-2, wo quasi Götze, Reus auf den Flügeln gewesen wären, als beide Mittelstürmer. Mhm. Das habe ich mir auch schon überlegt, wäre auch gut vielleicht, dass man dann quasi, ja, dass man dann quasi von diesen Außenspielern einen vorne lässt quasi, den Ball fern oder so im Halbraum und Lewandowski arbeitet bis zu einer gewissen Höhe sehr weit mit nach hinten und spielt nach hinten und bleibt dann ein bisschen hängend. Und der Rest ist halt so quasi eben die normale Defensivspiel. Das wäre, glaube ich, auch interessant, quasi für kürzere Befreiungsschläge mit Weiterleitungen und dann eben überladen von Flügeln. Aber ist auch die Frage, das jetzt irgendwie umzusetzen versuchen und ob es überhaupt volkswahrscheinlich ist.
Ja. Ich glaube, so eine radikale Umstrukturierung wird es nicht geben.
Nee. Der Vorteil also wenn, natürlich, dann könnte es sein, dass Reus und Lewandowski die Position tauschen und da oft auf gleicher Höhe zu finden sind und eben sehr variabel spielen. Das wäre noch das höchste der Gefühle.
Das wäre halt auch relativ leicht zu machen und relativ auch, vor allem, glaube ich, positiv, es wäre leicht zu korrigieren. Also wenn Klopp irgendwie sagt, ihr prinzipiell spielen wir so, aber wir tauschen erstmal und drehen die Rollen um und dann stellt er nach 10 Minuten fest, es geht irgendwie gar nicht und wir kriegen Lewandowski und Reus beide gar nicht ins Spiel, dann einfach zurücktauschen und dann hat man die stabile Variante, auf die man eh gesetzt hätte. Ich glaube, das wäre das befindet sich im realistischen Rahmen, die Variante.
Gehen wir mal ein bisschen weg von den Fragezeichen und ein bisschen hin zu den Ausrufezeichen. Also ich denke, wir können uns ja darauf einigen, dass es ein sehr enges Spiel im Zentrum wird, dass da kein Zentimeter Raum sein wird. Frage ist dann, wie verhalten sich die Außenverteidiger auf beiden Seiten und könnte einer von ihnen spielentscheidend werden? Was denkt ihr dazu?
Philipp Lahm ist immer spielentscheidend. hängt davon ab. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass bei einem 4-5-1 ein diagonaler Außenverteidiger wie Lahm sehr gefährlich werden kann.
Ich habe es jetzt erst wieder per Grafik auch in dem Artikel zu wie schlägt man Dortmund etwas ausargumentiert.
Okay, dann ja gut, dann können interessierte Leser dort nachlesen, wieso das so ist. Und ja, das könnte eine Rolle spielen, dann Alaba als Breitengeber und wie der übernommen wird, wenn Ribéry fluid spielt, also die Position verweisen lässt und einfach in die Mitte geht. Was macht Alaba dann? Wann rückt er auf? Wie rückt er auf? Was macht er auf der Seite? Oder sichert er tiefer Position, wie es ja auch Tim geschrieben hat in seinem Artikel zur Offensivfluidität im Champions League-Finale. Das könnte ein sehr wichtiger Faktor werden. Piszczek gegen Ribéry, wie üblich, was macht er? Bekommt den ja eigentlich sehr gut in den Griff meistens. Ja, und auch Piszczek so als diagonaler Außenverteidiger, das könnte ich mir auch gefährlich vorstellen gegen Ribéry und Alaba.
Was ich interessant fand, ist, dass Dortmund ein Drittel seiner Gegentreffer diese Saison nach Flanken, also per Kopfball nach Flanken eingefangen hat.
Gefühlt noch mehr. Ich glaube, die letzten Saisons war das, glaube ich, noch schlimmer.
Ist das eine Schwachstelle, Martin? Wenn ja, wieso? Und könnten die Bayern es ausnutzen?
Steht auch ausführlich im Artikel drin eigentlich, aber ich fasse mal kurz zusammen. Es ist insofern eine Schwäche, dass es nicht so stark ist wie die Verteidigung des Zentrums und dass Dortmunds erste Priorität immer auf dem Zentrum liegt, also besonders im Zehnerraum, aber auch eigentlich im Sechserraum oder um die eigenen Sechser drumherum darf der Gegner keinen kontrollierten Pass eigentlich spielen. Das ist so immer das Dogma bei Dortmund. Das darf nicht passieren. Solange wir den Bereich kontrollieren, haben wir eine Grundstabilität immer. Und das gelingt Dortmund auch fast ausnahmslos in jedem Spiel. Und allerdings in schwächeren Spielen geht es auf zu Lasten der Flügelabsicherung, weil immer die, wenn zum Beispiel ein Spieler von der einen Seite reindribbelt und nicht abgefangen wird beim Dribbeln, sondern in die Mitte weitergeleitet werden muss, müssen dann die ballfernen Flügelspieler nachrücken und dann kann der eine Verlagerung spielen. Und der Außenverteidiger wird eben frei. Und generell ist Dortmund eben sehr kompakt und verschiebt weit zum ballnahen Flügel. Und dann ist eben nach einer Verlagerung hat der Außenverteidiger nun mal erstmal ein paar Meter. Und da es auch gegen Dortmund extrem schwer ist, das habe ich ganz ausführlich ausdiskutiert im Artikel, dann das spielerisch zu nutzen, die Räume vom Flügel, greifen die meisten Mannschaften, verzichten einfach drauf und nutzen die Möglichkeit dann eben, um die Flanken zu bringen. Das machen allerdings viele und es gelingt nicht allen. Von daher ist es schwierig, das so als die Schwäche zu bezeichnen, mit der man Dortmund schlagen kann. Dortmund hat schon Spiele deswegen verloren, aber es ist auch nicht so, dass sie dauernd deswegen Spiele verlieren. Oder wenn man es dauernd machen würde, würden sie auch nicht dauernd Spiele deswegen verlieren. Ja. Denn sie sind ja auch kopfballstark und eine Flanke ist eben nur eine Flanke. So. Daher... Es kann eine entscheidende Möglichkeit sein, gerade auch mit Gegenpressing dann auf den zweiten Ball, wenn Dortmund den rausköpft oder mit Ecken, die daraus resultieren, etc. Aber es sollte optimalerweise aus Bayern Sicht nicht der einzige Plan sein.
Glaube ich. Wobei es doch interessant war, wie sehr man gegen Gladbach auf Flanken fokussiert war und also.
Aber meinst du, dass das tatsächlich was sein kann?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, Es wäre interessant, beide Mannschaften sind so ein bisschen anfällig auf den Flügeln, obwohl sie beide eigentlich sehr gut selbst über die Flügel sind. Also da könnten ein paar schöne, torgefährliche Szenen entstehen, denke ich. Bayern bekommt ja auch sehr viele Tore nach Flanken auf den zweiten Pfosten, nach Flügelangriffen, die dann wieder in die Mitte gehen und schneller auf die andere Seite weitergeleitet werden und auch ja, nach Ecken auch viele Tore. Ich glaube, mit Hummels und Subotic am Ende kommt noch wahrscheinlich Santana in der Schlussphase, so das Malaga. Wäre interessant, was dann passiert. So. Ich könnte mir vorstellen, dass Dortmund wirklich ein, zwei Tore nach Standards macht, aber ich weiß jetzt nicht, wie stark Dortmund da ist.
Wenn ich Dortmund-Spieler wäre, dann würde ich einfach vor jedem Tor zu Schweinsteiger ein No-Goal sagen. Einfach um ihn zu ärgern.
Wieso? Was? Wer hat das gesagt?
Das hat David Luiz letztes Jahr im Finale gesagt.
Hat er gesagt?
Ein No-Goal.
Kenn ich gar nicht, cool.
No-Goal oder No-Goal?
Ein No-Goal. Und jetzt Tor. Okay.
Danke für die Übersetzung, Tobi.
Für die Leser bei uns, die es nicht so mit dem Englischen haben.
Oh Gott, die Leser beleidigen das.
Das habe ich auch die Leser beleidigt, dann macht es nicht besser.
Ja.
Nee, Martin, glaubst du, dass das Standards eine Waffe sein könnte für den BVB in dem Spiel?
Ja, sie haben ja auch den Ausgleich im Ligaspiel, also im vorletzten Ligaspiel, da beim 1-1 war ja auch dann Götze aus dem Rückraum nach einer Ecke. Und ja, Bayern hat ja mehrfach gezeigt, dass sie da relativ anfällig sind, aber das ist ja wiederum der Punkt, dass sie halt nur relativ anfällig sind und nicht wirklich anfällig, so dass man denken könnte, bestimmt machen sie da ein Tor, wenn sie es fokussieren, sondern es ist mehr so, ja gut, das verteidigt Bayern halt nicht so hundertprozentig, wie sie Angriffe aus dem offenen Spielaufbau heraus verteidigen. Von daher finde ich das ein schwieriges Thema insgesamt.
Also wie steht ihr bei Defensivstandards da? Weißt du das so? Wo habt ihr die Manndecker, wo habt ihr Raumdecker? Bei Defensivstandards? Ecken zum Beispiel? Habt ihr da irgendwie ein festes Schema oder?
Kein Lieblingsthema von mir.
Du hast Ed Martin bei etwas erwischt, was er beim BVB nicht perfekt weiß. Also das ist ja was ganz Neues.
Standards sind so scheiße eigentlich, gerade wenn man die hochspielt. Wir haben normalerweise Manndeckung gerade oder zumindest auf wichtigen Spielern des Gegners. Ansonsten wird es, glaube ich, immer so ein bisschen angepasst. Defensivstandards sind wir, ne?
Ja.
Ja. Und.
Naja, bei Offensivstandard kann man schlecht Raumdeckung und Manndeckung machen.
Doch. Man muss eh mehr Manndeckungen in der Offensive spielen, egal. Wir haben auf jeden Fall zwei Spieler als Umschaltspieler normalerweise platziert. Einer so ein bisschen vorm Strafraum oder noch ein bisschen weiter vorm Strafraum und dann einer so im Halbfeld, der sich dann so seitlich freiläuft. Oder zumindest ist das oft so. Wie gesagt, ist kein Lieblingsthema von mir. Und dann sind immer mal vereinzelt Raumdecker dabei und ist Standard, würde ich sagen. Also nicht so nichts Auffälliges. Relativ
Bayern ist um den 5-Meter-Raum, wenn eine scharfe Flanke genau von Neuer kommt, sind sie anfällig, weil die werden nicht vorne abgefangen. Wir haben keinen an dem Pfosten. Am zweiten Pfosten sind die anfällig, besonders bei Weiterleitung, weil wir da auch keine Raumdecker haben. Wir haben vier Raumdecker. Zwei sind im Rückraum, also nicht im Strafraum. Die sind weiter hinten und die sind eher so Umschaltspieler, die tief sind. Dann haben wir noch zwei am Fünfeck, also das kann man ziemlich gut bespielen, leider, finde ich. Aber vielleicht verändert man das ja auch gegen Dortmund. Also ich meine, letztes Jahr Champions League Finale, da wollte Tobias fast schon einen Artikel schreiben, wieso keiner am kurzen Pfosten steht, glaube ich.
Das hat mich nicht geärgert. Also ich bin auch keiner, der verfechtet, dass man Leute an den Pfosten stehen haben müssen. Das ist mir zu einfach gedacht. Weil das bringt ja letztendlich nur was, wenn der Gegner schon geköpft hat. Und ich finde eher, man sollte den Gegner am Köpfen hindern. Was mich geärgert hat, ist, dass Lahm ganz vorne stand als einziger am Fünfereck.
Ja, genau, am Fünfereck haben wir oft mal so halbgroße dasteht und halbkopfballstarke. Wobei es, glaube ich, gab jetzt eine Zeit, wo das Schweinsteiger gemacht hat und er ist doch kopfballstark. Aber wie gesagt, gegen Barcelona haben wir zum Beispiel das umgestellt. Also da haben wir die Defensivstandards ganz anders verteidigt. Da haben wir auch, da haben wir uns anders positioniert. Hat, glaube ich, auch recht gut geklappt. Da gab es ein, zwei Ecken, die sie gefährlich hatten, wenn überhaupt, nicht mal, glaube ich. Vielleicht kann man das gegen Dortmund auch noch umstellen und stabilisieren. Mal sehen. Könnte ich mir durchaus
vorstellen. Mir überhaupt aufgefallen, das ist ja etwas, was man so nicht in der Analyse normalerweise reinschreibt, aber mir ist aufgefallen, dass Bayern sich doch beim Standard jetzt doch stärker anpassen von Spiel zu Spiel. Also wie du gesagt hast, mal ist Schweinsteiger vorne. Ich habe auch schon mal gesehen, dass dass vorne noch ein größerer war, sogar am 5-Meter-Eck. Das ändert einfach. Und das hatte ich letzte Saison nicht so das Gefühl. Also das scheint wohl nach der letzten Saison, wo ja doch viele Standardtreffer waren, umgeschaltet worden zu sein.
Ja, wobei diese Saison auch die, also relativ viele sind, finde ich.
Naja, es ist die Prozentzahl ist, glaube ich, gleich geblieben, aber es sind an und für sich weniger Tore einfach gefallen gegen Bayern diese Saison.
Ja,
Da ist es auch irgendwie zurückgegangen. Ja. Absolut gesehen.
Ich habe übrigens gerade nochmal die gesamte erste Halbzeit von Dortmund-Bayern-Ligaspiel durchgeskippt und habe bei der 43. Minute endlich meine Bayern-Standardsituation gefunden und da bestätigt sich meine Aussage, dass wir prinzipiell mit Manndeckern spielen und Raumdecker dazwischen haben. Also die vier Bayern-Spieler, die an der Strafraumgrenze stehen, sind manngedeckt. Dazwischen stehen zwei Raumdecker.
Was, stehen die auf gleicher Höhe dazwischen oder stehen die tiefer?
Die stehen ein bisschen höher, seltsamerweise. Aber nur minimal.
Okay, interessant. Das ist alleine schon ein Interview mit Jürgen Klopp wert.
Das ist, glaube ich, so, die gehen einfach in der Szene einen Schritt nach vorne irgendwie, weil die auch sehen, weil das Alaba schon drüber gebolzt, glaube ich.
Ich würde mir gerne mal noch ein Thema vorknüpfen. Im Vorgespräch haben wir kurz über die Schwächen der Bayern gesprochen. Wir sind jetzt noch so beim Flügel noch so ein bisschen und du hast eine von den Schwächen, die du genannt hast bei den Bayern, René, das war Arjen Robben.
Im weitesten Sinne,
aber wieso im weitesten Sinne und wieso auch unter dem Prädikat Schwäche?
Ja, also, ja, Schwäche ist halt doch sehr relativ, also sehr, ja, schwer, bisschen zu krass, aber man kann Robben am einfachsten bespielen, sagen wir es mal so, weil Robben ist einerseits vom Spielertyp her, ja, am simpelsten. Er ist nicht simpel, aber er ist am simpelsten. Ja, ist auch taktikpsychologisch kann man ihn, glaube ich, am leichtesten ausrechnen. So kann man es, glaube ich, sagen. Von den Laufwegen, von der Art, wie er in Räume geht, wie er über Räume denkt, das, glaube ich, kann man am besten attackieren bei ihm. Ich finde auch, dass er manchmal, im Spielverlauf nachlässig wird, wobei das, glaube ich, gegen Dortmund und insbesondere nicht bei der Champions League-Finale der Fall sein wird, aber manchmal also Ribéry arbeitet bis zum 4-0 in der 85. arbeitet er noch mit und erst dann nicht mehr und bekommt dann Ärger von Schweinsteiger. Bei Robben passiert das früher. Robben ist eben in seinen Laufwegen einfacher zu berechnen und nicht ganz so dynamisch spielintelligent in Umschaltmomenten wie die anderen. Also das könnte man bespielen, theoretisch, ja.
Mit der Kritik an Robben bist du nicht alleine. Also das ist ja auch etwas, was man öfters hört, auch auf unserem Blog.
Die Kritik, also das, wie gesagt, das darf man jetzt nicht so genau sehen.
Nee, natürlich nicht. Aber du hast es ja auch differenziert dargelegt. Also das wird dir, glaube ich, jetzt niemand übel nehmen. Aber du hast noch ein paar andere Schwächen bei den Bayern ausgemacht. Welche Schwächen siehst du noch? Bei Schwachstellen ist natürlich wieder relativ bei einer Mannschaft, die so überzeugend spielt. Ja. Aber vielleicht muss man sagen, Dinge, die nicht so perfekt sind wie der Rest der Mannschaft.
Man kann die Mannorientierungen, diese situativen, man kann jede Manndeckung bespielen und umso weniger situativ es ist, umso einfacher geht es und die Bayern machen es halt sehr gut. Deshalb ist es auch so schwer zu bespielen, aber es ist theoretisch möglich, auch der Zwischenlinie. Ich kenne ein paar Tore, da haben sich die Spieler mannorientiert verhalten und die Innenverteidiger sind halt nicht dann ordentlich nachgerückt, weil eben nur ein, zwei Spieler ausgerückt sind, aber dann konnte über Umwege dieser offene Raum bespielt werden, aber da muss man wirklich extrem schnell sein. Das hat Arsenal ein, zwei Mal gut gemacht. Das hat Butter einmal unfassbar gut gemacht bei dem 1-3-Sieg. Und ja, das dann einfach, das geht. Aber es ist einfach so schwer, weil die sind ja nicht dumm. Also die orientieren sich situativ an, auch noch in einzelnen Situationen ein bisschen anders und eben in bestimmten Räumen nur. Also gegen Barcelona, ich meine, wenn Barcelona nicht in den Zwischenlinien rankommt, dann ist es sehr, dann kann man kaum sagen, dass das jetzt eine Schwäche ist, aber es ist halt theoretisch bespielbar. Es ist ein paar Mal passiert, aber es ist halt sehr schwer, besonders wenn man so spielt wie gegen Barcelona, gegen Dortmund wird man eher das Spiel machen müssen, dann wird man auch nicht dauernd in einer extrem kompakten Formation stehen und dann ist es möglich, dass man so das bespielt. Ich habe ja auch ein paar so Spielzüge angerissen, die man theoretisch machen könnte und da ist auch der Ideenreichtum enorm groß, da kann man sich spielen. Also es wird interessant, ob sich Klopp jetzt wirklich gruppentaktisch was Bestimmtes einfallen lässt, um das zu bespielen, aber sehr schwer, aber gerade, ja, es ist eine Möglichkeit.
Gerade in dem Punkt ist ja dann wieder schade, dass Götze fehlt, muss man sagen, oder?
Also was ja, das? Ich denke, es ist immer schade, wenn Götze fehlt.
Ja, natürlich, aber das ist doch etwas, wo ich jetzt, als du gerade das erzählt hast, habe ich sofort eisig dran gedacht, Götze. So, in ja, Umschaltsituationen.
Götze und Götze, Reus, auch Großkreuz, die drei und auch Kuba, die können das sicher mit am besten in Europa in dieser Saison. Und wie gesagt, wenn jemand das bespielen kann, das wirklich in einem Spiel geplant bespielen kann, dann wird es wahrscheinlich Dortmund sein.
Na, bevor ich meine Meinung zu Mannorientierungen ausbreite, was denkst du über die Mannorientierungen im Gegenpressing besonders, weniger im Pressing?
Hab ich auch einen Spielzug geschrieben dazu und auch Gladbach hat das gespielt und für mich wirkt es so, als ob dieses verrückte Genie namens Lucien Favre das bewusst gemacht hat. Also Hülgötter stand in dem Umschaltmoment einfach an der Auslinie so. Ich weiß jetzt nicht, also besonders Hülgötter ist ja eher der Typ, wo man sagen würde, der wartet vorne und Hanke macht das dann überhaupt. Deshalb wirkt es so, als ob man das bewusst gemacht hätte, damit man dann Hanke als Kombinationsspieler und als spielintelligenten Spieler in der Mitte hat.
Okay.
Und das war ganz cool. Ich meine, es ist auch schwer. Du musst da mal 60 Meter machen gegen diese Viecher, musst unter Bedrängnis oftmals den Pass weitergeben, aber ja, es ist möglich, besonders wenn man so die Außenspieler intelligent einrücken lässt und diese quasi verkehrt hinterlaufen werden, wie es Hilgott da so ansatzweise gemacht okay, hat, wie man es in der Mittelfeldpassing bei Mittelfeldballübung ganz machen könnte. Und ja, jedenfalls, das könnte man machen, ist halt die Frage, wie man es macht. Ich glaube, da muss man nicht nur die Bewegung gut planen, sondern auch wo und wie man den Ball erobert und das ja kann ziemlich komplex werden, aber ist möglich.
Was denkst du denn in Bezug auf Dortmunds Möglichkeiten, wie sieht denn das also könnte nicht gerade das Duo Lewandowski-Reus
ja,
die entscheidende Kombination?
Deswegen sage ich, man müsste es wahrscheinlich bisschen anders aufbauen als Gladbach, nämlich dass die Verbindung zwischen Reus und Lewandowski nicht da ist, so quasi.
Ja.
Und dass das trotzdem die Außenspieler so eine gewisse Rolle im Umschaltspiel spielen.
Aha.
Und denke, das könnte man machen.
Vielleicht ich auch glaub, Reus links. Interessant wäre doch, wenn Reus links spielt und Lahm aufrückt.
Mit einem ausweichenden Lewandowski.
Ja, Lewandowski weicht hinter Lahm aus. Genau die Szene, die ich wiederum in meinem Artikel habe. Wir sind die ganze Zeit nur auf unsere Artikel am Verweisen. Ey. Man könnte meinen, wir haben die selber geschrieben.
Nehmen wir auch einen Ghostwriter.
Aber wir haben sie aufmerksam gelesen, die Artikel. Ja. Also Lewandowski weicht hinter Lahm aus, zieht Boateng mit nach einem langen Ball und dann überläuft Reus ihn über die Innenbahn, während Gündogan quasi von der Zehnerposition kurz kommt und Sahin als linksseitiger Sechser würde ja dann auf der Seite tendenziell den Ball holen und könnte eventuell den umschaltenden Pass spielen. Das wäre ja eigentlich fast eine optimale Situation, also eine nahe Ausweichposition, eine nahe pressingresistente Ausweichposition in Gündogan. Ja. Eine weite Position in Lewandowski und Reus, der dann diagonal zwischen den beiden Stationen durchläuft.
Ja, hast du diese Passivitätsfalle auf Robben gesehen? Die war auch deswegen, finde ich, die ganz interessant, weil man eben solche Sachen, glaube ich, ganz cool machen könnte, weil dann quasi Gündogan, wenn er Halbwing spielt, den Ball erobern könnte und dann so eine Kurzpasskombination, dann Wechselpass, nachdem vorne die Mannorientiertheit bespielt wurde. Also solche Sachen finde ich ganz gut, aber wenn wir jetzt über das reden, dann halten uns die Leute für wahnsinnig so.
Bevor euch die Leute für verrückt halten, dann zurück zu den Schwachstellen bei den Bayern. Wir haben jetzt mit zweien angefangen. Gibt es noch mehr, René?
So ein 4-5-1, wenn man es in den richtigen Abständen bezüglich Tiefenstaffelung spielt, kann man, glaube ich, mit Müller, aber auch mit Kroos, mit Müller noch ein bisschen besser vermutlich, kann man im Mittelfeld von Angriff trennen. Frage ist halt dann, was Ribéry macht, aber ich glaube, den kann man quasi rausschieben. Das heißt, entweder Ribéry ist halt in dem Raum, wo er keinen Zugriff hat, oder ist in dem Raum, von wo aus man keinen Zugriff nach vorne hat. Das heißt, das könnte man machen, aber ist jetzt keine Schwäche. Das ist halt ein taktisches Mittel, wie man die ein bisschen neutralisiert. Aber
eine Frage, wie wird das Pressing von Bayern denn überhaupt prinzipiell aufgezogen sein? Mandzukic leicht rechtsseitig, Müller linksseitig, sodass Mandzukic bei Hummels steht, oder wie?
Ich ich denke schon, dass man es so macht. Also, das Pressing wird ja bei uns gut serviert. Wir haben ja gegen Juventus auch ein 4-3-3 einfach verpasst, wo ich dachte, das wäre perfekt. Und dann dachte ich mir, mal sehen, ob er das macht. Und er hat es einfach gemacht und das fand ich cool. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch dann so quasi so eine Pseudo-Quasi-Manndeckung auf Hummels haben, wo er quasi sehr schnell angelaufen werden kann und vielleicht auch geleitet werden kann, dieser Passwegen. Hm. Und dann eben Müller halb links so. Das könnte ich mir vorstellen, weil Müller ist was ja auch sehr gut.
Was würdet ihr machen? Was macht ihr in dem Moment, wo Gündogan vor zwei Situationen, wenn Gündogan von der 6 abkippt, was passiert dann und was passiert, wenn er von der 10 abkippt?
Wenn er von der 10 abkippt, könnte ich mir vorstellen, dass okay, das schwer hängt davon ab, wie sich die Sechser bei euch dann verhalten.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie einen Schweinsteiger kurz verfolgt und dann an Müller übergibt. Wenn er ganz abkippt, kann ich mir vorstellen, dass wir quasi das 4-4-2-0 spielen, wie wir es gegen Barcelona gemacht haben.
Ja, ich weiß es nicht. Ich müsste mal noch eins, ich werde glaube ich bis morgen noch 1-2 Bayern-Spiele gucken und mir nochmal genau anschauen, wie die Logik hinter den Manndeckungen ist. Ich komme da irgendwie nicht immer hinter. Ich gucke zu selten Bayern und habe nicht so richtig das Gespür dafür und gucke die dann und denke mir, warum sind die jetzt schon wieder auf 10 Meter in der Horizontale komprimiert und haben irgendwie einen Gegenspieler mit 5 Leuten umstellt? Das geht ja gar nicht. Wo sind die anderen hin? So?
Also wenn man wirklich einen einzelnen ganz großen Faktor bei uns ausmachen kann in den besten Zeiten, dass wir wirklich enorm gutes Timing im Zusammenziehen im Ganzen, also durch die Mannschaft hinweg haben und dass wir in bestimmten Räumen uns unfassbar gut so komprimieren können und lokal kompakt werden können. Also wir haben so ein bisschen, das hatte Real phasenweise in der letzten Saison unter Mourinho, dass sie quasi auf einmal in bestimmten Räumen total, auf einmal waren die da und haben total gepresst und wir machen das so ein bisschen passiver, stabiler und können dann auf einmal eben durch dieses Passive können wir ein bisschen näher und dann auf einmal werden wir aggressiv und dann wirkt es halt sehr, sehr intensiv, wenn auch nur kurz. Und das, glaube ich, können wir sehr gut, aber...
Das darf niemand erfahren, aber ich habe ja die Vermutung, dass Klopp das von Heinkes ein bisschen geklaut hat. Wie die Chinesen.
Warum, wie kommst du auf die These, Martin?
Weil Dortmund in der Rückrunde auch angefangen hat, dass so, also irgendwie so proaktiver, vorausschauender und variabler in der breiten, besonders in der Breitenstaffelung im Mittelfeld zu sein und dann auch, ich hatte es in der Bildanalyse zum Realspiel behandelt, dass dieses Leiten in einen bestimmten Bereich und dann in dem Bereich dann schon vorzeitig zusammenziehen, um den Gegner dann in einer totalen Engstelle zu haben. Das hat Dortmund so über die Rückrunde entwickelt. Gut, also Dortmund klaut bei Bayern. Aber was war denn jetzt nochmal das Thema abgesehen?
Du wolltest doch eine Mega-These raushauen,
Martin. Würdest du noch machen? Ja, also nochmal zu den Manndeckungen. Ich muss ja mal, ich finde das so geil, manchmal dieses Zusammenziehen ist, muss ich auch sagen, dass ich die Mannorientierung bei Bayern wirklich teilweise unfassbar ätzend finde. Aus taktischer und ästhetischer Hinsicht, weil das einfach, das ist das Bayern-Klischee. Diese Mannorientierungen sind das Bayern-Klischee, weil einfach bei Bayern alle Spieler schneller rennen können als ihre Gegenspieler und das nutzen die einfach so brutal, indem sie in Situationen plötzlich alle in Mannorientierung gehen, was teilweise ist das richtig plump, meiner Meinung nach. Und man kann es nicht knacken, weil es so plötzlich kommt und dann, wenn man reinspielen will, wird man einfach kaputt gelaufen, weil der Gegner athletischer ist. So, das ist so brutal und so, das wirkt fast unfair, habe ich immer so den Eindruck.
Ich hab in einem englischen Forum zum Barcelona-Spiel gesehen, hat einer geschrieben, es sah aus, als ob Männer gegen Jungs spielen. Und das hat auch irgendwie gepasst. So als ob so ein paar so Superathleten einfach gegen ein paar Schuljungs spielen. Das hat halt ein bisschen so gewirkt, wenn man die Barcelona-Spieler nicht kennen würde. Ja. Hat es schon so ausgesehen. Das finde ich, ich finde es cool. Also ich wollte ja eigentlich in dem Heinkes-Porträt in unserem Heft, das wir jetzt ganz unoffensichtlich bewerben hier,
großartig.
wollte ich schon schreiben, dass Heinkes jetzt so gut ist, weil es jetzt die Spieler gibt und der auch als Trainer so weit ist, dass er quasi, dass die Spieler die neuen Sachen intus haben und er die jetzt so quasi perfekt mit alten Sachen verbinden kann, eben diese Manndeckung und solche Sachen, dass das einfach so quasi eine perfekte Mischung ist. Er hat ja auch selbst gesagt, der FC Bayern spielt den modernsten Fußball der Welt und das irgendwie ist das ja auch so, dass du quasi ja, eine Raumdeckung halt hast, die den Raum als solches komprimiert und innerhalb dieser Raumdeckung suchst du die Manndeckung, aber, wenn du maximalen Zugriff zu haben. So.
Ja, aber ich finde, dass Bayern geht einfach dann teilweise, wie gesagt, mir zu plump auf den Mann und ich habe den einen, also was, weswegen ich finde, dass eigentlich Dortmund das Champions-League-Finale gewinnen, in Anführungszeichen gewinnen müsste, ist, dass Dortmund, das hat Tim, hat das auch bestätigt, also Kollege TR, der Bayern-Fan, von dem ich vorhin schon auf Facebook gepostet hat, dass er nicht unbedingt für Bayern ist im Finale, weil einfach das Konzept Dortmund ist ein allgemeingültigeres. Bayern spielt ein unfassbar brutales Konzept, was perfekt auf diese Mannschaft passt, was aber eine andere Mannschaft nicht so spielen könnte. Während bei Dortmund man sagen kann, eine Mannschaft, die mit dieser Intensität und Leidenschaft schafft zu spielen, kann grundlegend so spielen, wenn die eingespielt hat und die Intelligenz passt. Während bei Bayern es so ist, wenn eine andere Mannschaft so spielen würde, da würden die einfach entscheidende Zweikämpfe viel öfter verlieren und dann wird das alles zu einem Chaos ausarten, wenn da mehr Zweikämpfe verloren gehen.
Und deswegen, ich habe das glaube ich, so indirekt gesagt und auch die Statistiken angeführt. In
dem ja, das soll jetzt auch gar nicht gegen dein Argument sein.
Sondern, nee, das stimmt dir ja gerade zu.
Ach so, okay.
Ich wollte nur sagen, die Frage ist, ob das BVB-System mit dieser extremen Proaktivität wirklich allgemeingültiger ist. So. Vielleicht in Zukunft schon. Nur vor 5 Jahren hätte man eher gesagt, oder vor 10 Jahren hätte man eher gesagt, dass Bayern das allgemeingültige ist, weil es auf die Athletik geht. Spieler sind ja so dumm, so quasi. Wenn man 2005 guckt, wie damals die Meinung über den Fußball war, dann wäre halt Bayern allgemeingültiger. Und jetzt ist halt Dortmund, weil man sagt, ja, die Spieler, die sind klein, die sind spielintelligent, die sind dynamisch so. Und Bayern, ja, das sind eher so die 90er-Fußballer. Ist halt eben die Frage.
Nee, aber in dem Moment kommt ja, aber das ist ja, es ist ja gar nicht so die Frage Intelligenz oder Athletik, sondern mehr das Thema, ob die individuelle Überlegenheit da ist oder nicht. Weil Dortmund im Grunde das Krasse bei Dortmund ist, lange gewesen, jetzt diese Saison nicht mehr so, dass sie schaffen, ihre Überlegenheit quasi herauszuspielen, ohne individuell überlegen zu sein oft. Also, dass so unscheinbare Spieler bei Dortmund so aufblühen, war meiner Meinung nach im Endeffekt immer das Resultat daraus, dass Dortmund es schafft, ohne bessere Spieler besser zu spielen als der Gegner. Und bei Bayern ist es auch so, dass sie über ihre individuellen Fähigkeiten hinausgehen, auf jeden Fall. Also, es ist taktisch im Grunde genauso hervorragend, aber es geht trotzdem, das Konzept, was Bayern spielt, geht am Ende trotzdem nur, wenn man individuell überlegen ist. So.
Ich kann mir vorstellen, dass Tim dir zustimmt.
Ja, stimmt, der schon gesagt. Ja.
Was glaubt ihr, wie das Finale ausgeht?
Ich kann jetzt nichts Richtiges sagen. Wenn ich sage, Bayern gewinnt, dann bin ich subjektiv. Wenn ich sage, Bayern verliert, dann hassen mich auch die Bayern-Fans.
Hassen dich alle, hey.
Hassen mich alle.
Kannst ja als deine neutrale Sicht, als neutraler Mensch sagen,
neutrale
du mehr Chancen
einhältst. Neutraler Mensch, so Bauchgefühl sagt, dass Dortmund 2-1 gewinnt, also Kopf sagt Bayern 4-0, nee, 3-0, nee, ich weiß nicht, wirklich schwer.
Das sind doch mal klare Aussagen. Was sagst du, denkst du, Martin?
ich hab normalerweise immer vor jedem Spiel ein Bauchgefühl, vor dem Spiel habe ich bisher immer noch, also vielleicht fängt es so langsam an, aber ich glaube nur, das ist nur mein Grundoptimismus, das ist kein Bauchgefühl, weswegen ich so gerade fühle, dass Dortmund vielleicht ein 2-1 holt, aber ich erwarte ein Spiel, was mehr als jedes andere, was ich bis jetzt gesehen habe, einfach nur in Situationen entschieden wird am Ende und irgendwie also ich habe so den Eindruck, es gibt in dem Spiel keine übergeordnete Tendenz, es gibt keinen, die ganzen Diskussionen drumherum um Druck, um Psychologie und so, ich habe so das Gefühl, das spielt alles in Wirklichkeit überhaupt keine Rolle und das ist einfach mal, das wird ein Spiel sein, was hundertprozentig echt so auf dem Platz entschieden wird. Ich kann das nicht besser ausdrücken, auch wenn das jetzt dämlich klingt.
Ich glaube, es wird ein 0-0.
Oh ja,
nach Elfmeterschießen.
0-0 nach Elfmeterschießen. Das ist meine Tendenz. Irgendwann brechen sie es ab.
Wieder schönes Zitat aus einem englischen Forum. Das sind zwei deutsche Mannschaften, die schießen bis Sonntag die Elfmeter.
Ja, genau das. So denke ich auch, ja. Ich bedanke mich bei euch für eure Einschätzung. Wir haben jetzt, glaube ich, wieder jede Menge gelernt und ich glaube, jeder kann jetzt taktisch perfekt vorbereitet in das Spiel gehen, wenn er noch dazu die Artikel liest. Ich
würde, dass man glaubt, dass die Taktik jetzt alles entscheiden würde. Also die zwei Teams sind sich so nah beieinander, dass sogar die Taktik nicht mehr so... Ich weiß nicht, irgendwie spielt alles keine Rolle. Irgendwer wird halt gewinnen, aber keiner weiß wieso.
Genau das meine ich.
Ja, weil du meintest, so, ja, Psychologie, bla bla bla, Duck, das spielt keine Rolle. Irgendwie spielt auch die... Als ich gemacht habe, wie besiegt man den FC Bayern? Ja. Irgendwie so, es fallen dir tausend Sachen an, es fällt dir gar nichts ein. Und bei einem Dortmund in Topform, und ich denke, dass sie in Topform sein werden, ist es halt auch so.
Ja.
So, das Dortmund von letzter Saison, das war ja auch so. Ne? Wenn die dann so spielen will, letzte Saison oder besser oder sonst was, ja, toll, dann spielen dann zwei Supermannschaften gegeneinander, was willst du tun? Es gibt ja auch keinen, der sich jetzt defensiv oder auch offensiv eigentlich irgendwas herausnimmt. So, es gibt keinen, der zockt. Es gibt keinen Cristiano Ronaldo, der vorne stehen bleibt und sagt, mach mal selbst so hinten. Das kannst du nicht. Dann, da kannst du sagen, ja gut, entweder der macht dir vorne das Tor und überlebt die Seite gut und sichert es schön ab. Aber das gibt's ja auch nicht. So, es gibt auch keinen, der nicht rückwärts passt ordentlich. Es gibt keinen, der zu langsam umschaltet. Das ist auch einfach schön so,
ja, finde
ich. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir freuen uns auf das Finale. Und ich hoffe, ihr lest alle die Analyse auf Spielverlagerung.de danach.
Und auch die Hefte, das Heinkes-Porträt. Ach, das ist so ganz okay.
Und Retro-Analyse 97. Und darf ich den abschließenden Satz sagen?
Na.
Es ist ein Zitat von René Maric und es lautet: Ich finde es auch einfach schön so.